Pro und Konter, der Sommer ist vorbei, mindestens der in der Nazi. Das wird wahrscheinlich nicht der letzte Kalauer sein in dieser Sendung. Dazu reden wir über Servet, der eine grosse blaue Aufgabe vor sich hat. Wir reden über Schwingen und wir reden über die Schweizer Hockey-Nazi, weil die muss vor Gericht. Ganz schräger Fall. Das und mehr jetzt geht.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Herr Kessler.
Herr Gysi.
Dir hat Kuchen gegessen gerade. Schocki, Mandel, irgendetwas, eine Kombination. Und das Gute ist, man hat so lange geschwätzt. Oder eigentlich ist es schade. Ich habe gehofft, dass ich dich catchend noch... dass wir die Aufnahme mit dir catchend anfangen, aber jetzt haben wir so lange vorbereitet, weil wir natürlich so seriös sind, dass der Kuchen längstens weg ist. Aber hat er geschmeckt wenigstens?
Er war gut gewesen, ja. Schocki Doppelmandel ist mir versprochen worden. Ob ich das gekriegt habe, weiss ich nicht. Es hat nach Mandel geschmeckt.
Ah, gerade wollte ich fragen, was heisst Doppelmandel?
Mehr als das Doppelte an der üblichen Mandelration, die verbraten worden ist. Für den Kuchen hat wirklich gut geschmeckt. Stellenweise ein bisschen trocken, muss ich sagen.
Das ist immer gefährlich. Ich habe ja am Wochenende einen Mandelgipfel gekauft, in Chur übrigens. Liebe Grüße. Vom Heimweg. Von den Bergen. Ich habe wieder einmal müssen sagen, Chur, das Alte von den Bergen. Und bei der Bäckerei März, ich weiß nicht, ob man die kennt dort, die kennen, am Bahnhof, Mandelgipfel, ein Monster bekommen. Sensationell gut. Also das war wahrscheinlich dreifach Mandel, denke ich. Nicht nur Doppelmandel. Sehr, sehr fein. Kann ich also wärmstens empfehlen.
Sehr
wenn,
gut.
Wenn man in Chur...
Etwas muss ich noch überprüfen. Also,
ja.
Olten ist ja nicht positiv konnotiert, das müssen wir wissen.
Auch
wenn man,
du.
Ja. Ohne das wir zu verurteilen. Ja, haben wir gerne auf Olten. Mhm. Aber im Allgemeinen, ich meine, es ist eine mehrheitsfähige Meinung, Olten nicht unbedingt etwas, wo man einfach vorbeifährt, aber niemals freiwillig anhaltet. Und jetzt Chur... sagt das Olte von den Bergen, muss ich sagen, vielleicht in dir hundertprozentig bei.
Eben. Ja. Weil, also wenn man, wie das so ist in einem mehrere Dekaden bereits andauernden Leben in der Schweiz, man kommt ja dort ab und zu mal vorbei, wenn man richtig Graubünden muss oder will, darf, je nachdem. Am Wochenende war es ein Dörfer. Und es ist ja wirklich so ein bisschen, ja, es ist eine Stadt, wo einzig und allein aufgrund von ihrer Lage relevant ist. Von dem her ist es nahe an Alten. Es ist nicht sehr schön architektonisch. Man hat gewisse Themen verkehrstechnisch sehr schlecht gelöst. Das Wetter ist meistens in beide Richtungen besser, hat man das Gefühl. Das hat so etwas Tristes. Das
muss man sagen. Umgeben von Stein, das darf man nicht vergessen. Oder wo denn die Leute dann auf die Idee kommen, wissen zu wählen, wie jetzt die Hügel oder die Steine heissen. Und ich dann einmal sagen, es sind einfach Steine. Das spielt keine Rolle, wie die heissen. Es ist nur ein Stein.
Gut, ich meine, ja. Man muss
aber es gibt Leute, die sollen auch Freude haben. Aber eben, ich bin bald 40 Jahre im Unterland und habe, seit ich weg bin, nie das Gefühl, keine Welt zurück. Ich bin richtig froh. Man sieht dann halt schon, dass wenn die grauen Wände nicht mehr vor einem sind, die ganze Zeit, dass man auf andere Gedanken kommt. Aber um das geht es jetzt hier nicht.
Nein, um was geht es?
Wollte ich sagen. Ja, wir wollten erzählen, über was wir reden. Und wirklich tatsächlich auch in Medias Res zu gehen und darüber zu reden.
Glaube, also gut.
Dass wir haben,
kommen wir von an.
Da haben wir das Thema schon angeschnitten übrigens.
Es ist Montag, Mittag. Ja. Das heisst, ein Thema, brandaktuell, der Jan Sommer, wo nicht mehr Nazi-Goli ist, was nicht die ganz grosse Überraschung ist, weil es zum einen im Prinzip mit Ende der Euro klar war, dass da wir müssen ein Wechsel passieren müssen, rein aus logischen Gründen, mit dem Gregor Kobel, der bis jetzt Nummer 2 war, wo man aber auch weiss, dass er erstens sehr gut ist in dem, was er tut, und zweitens sehr ehrgeizig und jetzt auch der Meinung war, wahrscheinlich schon vorher, eigentlich hat er den Job verdient. Und ich finde, dieser Meinung kann man sein. Gleichzeitig hat er sich zugunsten von Jan Sommer ins zweite Glied eingereiht. Jetzt war letzte Woche ein bisschen unglücklich. Es ist durchgesickert, bevor der Entscheid offiziell gemacht worden ist. Der Sommer, der nicht mehr das Nummer 1 ist. Und wie jetzt auch heute klar geworden ist bei dieser Pressekonferenz, wo er seinen Rücktritt dann offiziell erklärt hat, man hätte ihm nicht mehr garantieren können, dass er das Nummer 1 wird sein. Was in der Verbandssprache heisst, man hat eigentlich den anderen, wo man gewusst hat, dass er sicher so gut ist, rein sportlich. Logischerweise hat er in der Nazi noch nicht die gleiche Vita, kann er ja gar nicht, wenn er bis jetzt Nummer 2 war, dass man dem das erste Zugriffsrecht gibt, also dass man nicht zur Nummer 1 macht. Jan Sommer als Ex-Nazi-Goal in dem Fall jetzt, was kommt dir als erstes in Sinn?
Ja, aber seine Wirkung auf die Öffentlichkeit und in der Öffentlichkeit, das war ein Strahlemann gewesen, kann man nicht sagen, er ist immer noch einer. Das ist natürlich ein Image-Abpflege von dem pflegeleichten Schwiegersohn-Typ, immer am Grinsen, zum Teil ja, so mit seiner Gitarre einmal, sind zum Teil Auftritte gewesen, die mich ein bisschen bemüht dunkt haben. Grundsätzlich aber sehr positiv, muss man sagen. Ist halt so, auch die Schweizer haben gerne so einen Typ. Es geht so ein bisschen in Richtung Feder. Es werden nur die guten Sachen kommuniziert. Früher, wenn man es hat, bei dem Kalenderspruch von der Sonnenuhr, man zählt die guten Stunden noch. Also ein bisschen nicht unbedingt mein Ding, aber ich glaube, im Endeffekt hat er das sehr gut gemacht. Was ich nicht so nachvollziehen kann, sind dann die Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten, wenn es um Rücktritt geht. Also da ist man immer sehr, sehr, sehr empfindlich, fast schon melodramatisch. Plötzlich heisst er, hat nicht mehr Garantie zum Nummer 1 sein. Braucht es das überhaupt? Also da tut man aber schon, als ob das ein staatsträgendes Kapitel wäre in der Geschichte von der Schweizer Fußball-Nazi. Also ja,
na gut,
die Spieler kommen und gehen, ja, aber die sind dann auch schnell vergessen. Man tut immer so, als ob man da von einer prägenden Ära von der Geschichte redet. Es geht da immer noch nur um Sport, obwohl mir bekannt ist, dass der Fußball natürlich eine riesige Bedeutung hat und immer eine größere Bedeutung hat und das auch will. Nur ist das nicht immer sehr konsequent. Also eben, man stellt sich dann schon so dar, als ob es ja, wirklich um die ernsten Dinge vom Leben geht. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Eben, der Sommer hätte einfach können aufhören. Es gibt dann immer noch die PKs und ein riesen Brimborium. Wohltuenderweise gibt es zwischendurch eine Ausnahme, aber die sind meistens an einer Hand abzuzählen. Die meisten wählen den Weg eben. Nochmal mit sich selber inszenieren. Nein,
no, den Weg wählen sie ja zum Teil auch wegen uns, weil wir wollen ja, dass sie sich erklären, dass sie sagen, ja, warum hörst du jetzt auf, wie geht es dir dabei, weisst du überhaupt was mit dieser zusätzlichen Freizeit anzufangen, etc., etc. Also da sind wir ja dann als Journalisten schon auch Teil von dieser ganzen Veranstaltung und haben ja dann auch den Anspruch, dass man sich gefälligst uns zu erklären hat. Das finde ich jetzt also, kann man jetzt in einem Jan Sommer, der meiner Meinung nach schon eine Ära geprägt hat, er war 10 Jahre Nummer 1 im Golf der Nationalmannschaft und unangefochten, also es hat die Diskussion nie gegeben, ist er der Richtige, sondern es war eigentlich klar gewesen, der muss ins Golf und dann irgendwann hat der ein oder andere entnervt hinten dran hergeschmissen, also Roman Bürki kommt in Sinn, Marvin Hitz dann irgendwann auch, wo irgendwann gefunden hat, das muss ich nicht mehr haben, dass ich einfach noch dabei bin, damit ich dabei gewesen bin und ich habe eh keine Aussicht darauf, an ihm vorbeizukommen. Jetzt kann man inhaltlich, sportlich diskutieren, ob das korrekt war oder nicht. Ich würde so weit gehen, zu sagen, die Leistungen von Jan Sommer sind im Normalfall, also auf lange Sicht, so gewesen, dass es richtig war, dass er so lange im Goal dürfen bleiben.
Unbedingt.
Für ja. Die letzte EM, ich glaube, dort hat man tatsächlich können streiten darüber. Gregor Kobel, der in den letzten Jahren eine Wahnsinnsentwicklung noch einmal genommen hat, also dass das ein Goalie mit viel Potenzial ist, das hat man ja gewusst. Und dass es ein Goalie auch mit dem Willen ist, sich zu verbessern, das hat man auch gewusst. Und jetzt sind da hat er mehrere Saisons angehängt, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist Premium-Kategorie. Es hat aber den Sommer im Prinzip auch schon bewiesen gehabt, oder? Er hat die schwierige Saison bei Bayern gehabt, wo er aber auch nicht der Einzige war, der eine schwierige Saison gehabt. Er ist dann einfach rausgepickt worden, unter anderem von Didi Hamann, weil man ja auch immer einen braucht, den man rauspicken muss. Und wenn man das Goalie-Spiel nicht ganz verstanden hat im Jahr 20, damals 23, dann kann man sagen, ja, der ist zu klein. 1,83 und den anderen hätten gehabt. Der andere wäre dann vielleicht einfach nochmal einen Schritt weiter rein gestanden und wäre auch nicht an ein anderes Thema. Also man hat jetzt wahrscheinlich auf die Euro her hat man den Schnitt schon können machen. Ich kann nachvollziehen, warum also man darauf verzichtet hat, zum einen im Wissen, dass der Sommer mit dieser Mannschaft funktioniert. Das hat sich eingespielt. Und zum anderen ist es dann halt gleich ein Wechsel ohne Not auf der Goalie-Position, da braucht es relativ viel. Und wie man heute gemerkt hat bei dieser PK, eben, es hat dann eine gewisse Bedeutung, wenn man da wechselt auf dieser Goalie-Position. Wo in der Schweiz, wir haben ja mittlerweile das Gefühl, wir haben ein Geburtsrecht darauf, dass wir gute Goalien haben. Das war gar nicht immer so gewesen. Also ich bin in den 90er Jahren fußbauerisch sozialisiert worden. Das war der Marco Pascolo, das war der Goldstandard gewesen. Was Schweizer Goalie angeht, der hat nicht können shooten, was man ihm nicht wirklich vorwerfen kann, weil kurz vorher die Rückpassregel eingeführt worden ist und vorher hat er den Ball immer in die Hand nehmen und ist jeder Rückpass ist wirklich ein Abenteuer gewesen, weil er nie gewusst hat, bräuchte er ihn, wenn ja, wie? Wenn er ihn halbwegs vernünftig bräuchte, wo knallt er ihn her? Also eigentlich noch unterhaltsam. Aber ja, also da hat es ein paar Figuren gehabt, die heute wahrscheinlich nicht in die Nähe von der Nationalmannschaft würden kommen, wo man mit Sommer, Vogo, Kobel, der jetzt Nummer 1 wird, Philipp Köhn, Omlin, dann gibt es in der Schweiz eine Reihe von guten Goalies, die jetzt am Nachrücken sind. Also, es ist ziemlich, wir sind ziemlich verwöhnt und ich glaube, an dem hat der Sommer einen maßgeblichen Anteil dran, weil einfach der war jetzt da gewesen, die letzten 10 Jahre. Er hat sich vorher schon angekündigt. Vorher war der Benaglio, der so eine vergleichbare Figur war, mindestens von der Ausstrahlung her. Also so gesehen kann man sagen, hat er eine Ära geprägt, finde ich. Ja? Nämlich die Ära die Schweiz als Goalie-Nation.
Ja, es ist aus meiner Sicht einfach so, dass, sagen wir jetzt, ausser den Angelsachsen haben eigentlich alle immer gute Goalie gehabt. Die Engländer finden lustigerweise immer sehr komische Gestalten. Auch der, was sie jetzt haben, das ist
Herr Pickford.
Herr Pickford, das ist, man kann ihm nicht viel vorwerfen, aber das Gesamtbild, das er abgibt, auch mit seiner Art und Weise, die er hat, ist doch nicht so überzeugend. Also nicht erstklassig, würde man sagen, während man in der Schweiz immer in der letzten Zeit zumindest immer eigentlich erstklassige Goalies gehabt hat, die ein gewisses Verhalten an den Tag gelegt haben. Was ich will sagen, Sommer, ja, was beim Sommer einfach auch sehr wichtig war, und das ist ein Asset, das ein Profi hat oder nicht hat, ist, er war praktisch immer gesund gewesen. Also das ist für mich ein Skillset, genauso wie kann ich mit dem Ball umgehen, antizipieren, Abwehrleistung gegen Weitschüsse, Schüsse von nahe, Alleingänge und so weiter. Also immer fit. Und das fehlt zum Beispiel Gregor Kobel eindeutig. Ist sehr oft verletzt. Das heisst, wir werden in Zukunft wahrscheinlich einen Nazi haben, wo nicht immer der Gregor Kobel kann im Goal stehen, weil er oftmals auch verletzt ist. Wie weit das psychosomatisch ist, kann ich nicht abschätzen, weil wir kennen den Gregor Kobel zu wenig für das. Aber auffällig war es, wahrscheinlich ein Zufall, aber doch, immer wenn es geheißen hat, Kobel das mal für den Sommer im Einsatz bei der Nazi ist er nachher verletzt gewesen. Allerdings ist er bei Borussia Dortmund auch häufig verletzt und das wird irgendwann nicht mehr gehen, weil auch eine Clubmannschaft, also vor allem eine Clubmannschaft, die ambitioniert sind, einfach einen erstklassigen Goalie brauchen, der permanent zur Verfügung steht. Und mit permanent meine ich wirklich permanent, mehr oder weniger. Also Ausfälle, mal dort 3 Wochen, dann da wieder einen Monat, dann sucht man sich bald mal einen anderen, der dann halt immer zur Verfügung steht. Das ist aber Kobel sein Problem, das muss er selber lösen. Eben, man hat ja noch andere, die ebenfalls gut sind. Allgemein. Eben, man sieht zum Beispiel bei den Deutschen die Diskussion, dass man den Neuer einfach nicht los wird, weil er selber nicht den Charakter hat, um endlich zu sagen, ich höre nicht auf, was der Müller wenigstens gemacht hat. Und dem ein bisschen im Weg steht. Das finde ich dann schon mühsam. Von dem her macht es Sommer gut. Bevor es zum Eklat kommt, sagt er, hören auf und schauen nachher selber.
Ja, also beim neuen Studio, es gibt Experten, die sagen, der muss einfach bleiben, weil der ist immer noch der Beste.
Stimmt nicht.
Überrascht mich jetzt auch, aber unser geschätzter Kollege Markus Babbel zum Beispiel ist kurz vor der Euro zu Gast gewesen bei uns. Und hat genau die These vertreten, gesagt, wenn der Manuel Neuer da ist, dann muss er nehmen und dann muss er aufstellen.
Gut, nichts gegen den Markus in der Bubble, aber er kommt natürlich aus dem Kuchen.
Du meinst den Bayern-Kuchen?
Ja.
Und der Konkurrent, der Marc-André Ter Stegen, der tut mir dann ein bisschen leid. Das ist so die tragische Figur, die ist jetzt auch schon über 30, ich glaube 32 oder so. Goalie in Barcelona, der gar nicht zum Zug kommt,
ja,
wenn der Neuer gesund ist, auf entscheidender Ebene. Also wenn es gilt, dann spielt der Neuer beim Kobel. Ich habe mal die Liste vorgenommen mit den Verletzungspausen. Oft sind es so Päuseli, oder? Es sind ein paar Tage. Aber er hat doch in der vergangenen Saison, aufpassen, ein Spiel verpasst, dann zwei Spiele verpasst, dann drei Spiele verpasst, dann eins. Also kommt dann doch ein bisschen etwas zusammen. Mit zum einen, die Liste auf Englisch, etwas Magen-Darm, etwas Illness, dann eine oder andere muskuläre Sache. Also das muss er sicher hinbekommen. Jetzt unabhängig davon, ob er Nazi-Goalie ist oder Nazi-Goalie Nummer 1 ist oder nicht. Das wird auch im Club ein Thema sein. Es ist ja dann irgendwie mal so durchgesickert im Frühling, dass bei ihm ein Thema ist, dass er fast zu viel macht. Also dass er sich körperlich fast zu viel zumutet, weil er so viel will. Da weiss ich dann nie, ist das jetzt das Äquivalent dazu, wenn man in einem Vorstellungsgespräch gefragt wird, was ist deine Schwäche, sage ich ja. Ich bin Perfektionist, irgendwie so etwas, so nach dem Motto. Eine Schwäche zugeben, die eigentlich eine Stärke ist, wenn man sich überlegt. Das ist schwierig zu sagen aus der Distanz, logischerweise. Aber das wird das Thema sein, wenn sich das nicht ändert. Ja, das ist klar.
Ja, das ist ziemlich einfach. Also, das muss man schon sehen. Also, so gut ist dann der Kobel nicht. Das ist ein sehr guter Goalie. Aber heutzutage hast du so viele gute Goalie. Nur schon in der Premier League zum Beispiel, wo fast jedes Team zwei gute Goalie hat mittlerweile, weil man sich absichern will. Und was da an Qualität rum ist, schaust du mal City an, hast du Ederson, der wahrscheinlich der beste Goalie ist mit den Füßen, was bis jetzt gegeben hat, Neuer eingeschlossen, was der kann, schwierig. Hinten dran haben sie aber einen, der fast gleich gut ist.
Meinst du Stefan Ortega?
Stefan Ortega, genau. Eben das zeigt, wenn einer weg ist, dann ist der andere der nächste blitzartig da. De Gea zum Beispiel, wo man bei Manchester United gehen lassen hat, weil er mit den Füßen nicht gut genug ist. Jetzt wird er dann in Italien irgendwo, glaube
ich. Nach einem Jahr aber keinen Job
gehabt. Nach einem Jahr Pause kriegt er wieder einen Job. Das zeigt auch, wie gross die Qualität ist, die er hat im Abwehrbereich. Ob er sich jetzt weiterentwickelt hat mit den Füßen, weiß ich nicht, aber Fiorentina, grundsätzlich Fiorentina, genau. Ist schon so, dass Goalie nicht mehr einfach nur die sind, die mal angeschossen werden zwischendurch und komische Abstöße machen, sondern mittlerweile sind das wirklich erstklassige Shotstopper, aber auch erstklassige Shooter geworden. Und wenn das nicht beides drauf hast, dann gibt es nicht. Und, ja.
Aber das hätte
der die dritte Dimension, das wollte ich noch sagen, ja, ist eben auch die Verlässlichkeit. Und zu der Verlässlichkeit gehört eben auch, dass man permanent zur Verfügung steht.
Das ist, das sagt man dann auf Angelsächsisch, kann ich leider nicht reden, was ein bisschen schade ist. Auf Angelsächsisch sagt man das so schön. Best Ability ist Availability, also Verfügbarkeit ist Verfügbarkeit, die wichtigste Qualität. Genau. Wenn du nicht verfügbar bist, bringst du niemandem etwas, so ungefähr. Das ist, ja, das liegt eigentlich auf der Hand. Also beim Kobel, was man, glaube ich, schon muss sagen zur Einordnung, also die letzte Saison, die ist extrem gut gewesen. Also lässt sich der Kicker, der jetzt nicht im Verdacht steht, die deutschen Goalie nicht unbedingt hoch zu hängen, hat ihn jetzt zum vierten Mal nach Nantes zum besten Goalie von der Bundesliga gewählt. Also das ist schon ziemlich, würde ich jetzt mal sagen, höchst Lob. Dann gibt es also die von dir so geliebten Statistiken. Expected Goals zum Beispiel, wo der Kobel am meisten verhindert hat. Ja, das steht am Schluss dann gleich für etwas. Es setzt sich relativ gut zusammen.
Ich, ja, ich lache nicht wegen dem, ich lache bei dem versteckten Vorwurf. bei dir nicht sehr geliebten Statistiken.
Nein, gehasst ist das Wort.
Aber das stimmt einfach nicht. Ich schätze die Statistiken sehr, was mir auf den Nerv geht. Ab und zu sind die Leute, die Statistiken falsch einsetzen oder sie nicht interpretieren können. Oder? Das braucht immer jemand, der das in einen Kontext bringt, der einigermaßen Sinn macht. Wenn ich immer noch höre, ja, die Expected Goals, dann frage ich, von wem werden die erwartet? Wer sagt, ob das eine gute Chance ist? Also, glauben wir das.
Die Geschichte sagt
es. Geschichte, genau. Ja,
die letzten 100'000 Schüsse oder was zusammengenommen hat. Aber jetzt, was, apropos Kontext, Kobel, ich fände es natürlich spannend, den tatsächlich in der Premier League zu sehen, auf höchstem Level irgendwann mal. Weil dort sicher Woche für Woche noch einmal zusätzlich getestet bist. Auch mehr als, also ich glaube jetzt Borussia Dortmund ist ja jetzt nicht so stabil gewesen letzte Saison, dass er nicht getestet worden wäre, aber die Qualität der Gegner Woche für Woche ist in England offensichtlich am höchsten. Das würde ich mir irgendwo auch gönnen, um sich tatsächlich auch beweisen.
Das wäre ganz sicher etwas, wo wir müssen ins Auge fassen. Aber ich glaube auch, dass eben gerade die Premier League Teams, die sehr auf die Availability schauen, eben da gewisse Vorbehalte haben, weil er einfach eine Historie hat von regelmäßigen Verletzungen und Ausfällen. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Was er braucht, ist mal ein Jahr, wo er einfach durchspielen kann und eben nicht im dümmsten Moment. Ich sage jetzt, wenn der Ederson zum Beispiel, der ist letztes Jahr verletzt worden in der Schlussphase, ein Zusammenstoß, hat sich das Jachbein gebrochen, man hat ihn quasi müssen aus dem Goal schleifen. Dann hat er sich noch beklagt, aber der steht sonst zur Verfügung, oder? Und das muss das Ziel sein vom Kobel, dass er wirklich mal ein Jahr kann durchspielen kann, sich das Nazi einsetzen, wenn er jetzt dann zu Nummer 1 sein sollte, dass nicht schon beim ersten Zusammenzug noch heisst, Kobel ist leicht angeschlagen, kann nicht spielen, dann schadet das seinem Image. Das ist einfach so, weil eben, das ist ein Asset, das du hast als Profisportler. Ich stehe zur Verfügung. Wenn ich die Hälfte der Zeit verletzt bin, stehe ich dann nicht zur Verfügung. Also nützt der Club oder der Verband, was es dann auch ist, meine Qualität eigentlich gar nicht.
Was beruhigender ist, du hast hinten dran nachher immer noch recht viel Qualität. Also du bist eben bei diesen Vogos, Omlins, Köns von dieser Welt, die auch
richtig.
Tatsächlich auch einfach ihren Teil zum Teil schon beigetragen haben, also ein Vogo, der irgendwie vor der EM 4 Länderspiele so gemacht hat, innerhalb von relativ kurzer Zeit, wo verhebt. Also ist sicher nicht das Premium-Level, wo die anderen beiden haben, im Jan Sommers im Fall, muss man in der Vergangenheitsform reden, aber das ist sicher auf einem anderen Niveau als noch vor ein paar Jahren. Ja, man sollte am Morgen überlegt, wo dann so ein Johnny Leoni irgendwie im Dunstkreis von der Nazi unterwegs war.
Eldin Jakupovic.
Als Nummer 2 irgendwie. Ja, man muss sagen, nichts gegen denen ihre Karriere. Die haben auch eine gute Karriere gemacht. Aber man ist mittlerweile in der Schweiz wirklich in der komfortablen Position, andere Kapazitäten können auf der Goalie-Position ins Rennen schicken.
Ja, aber ich meine, der Murat Yakin wird sich auch irgendwann überlegen müssen. Macht es jetzt Sinn mit dem Wechselspiel, wenn sich die Situation im Kobel nicht entspannt bezüglich Verletzungen und Ausfällen? Oder sage ich dann einfach, ja gut, er ist zwar eigentlich nominell unsere Nummer 1, steht aber nicht zur Verfügung, jetzt muss ich einen anderen haben. Und dann lasse ich halt den spielen im Notfall und dann nimmst du den auch nicht mehr raus. Mhm. Und das wäre dann schon, wenn sich das nicht bessert beim Kobel, dann wird es dann irgendwann eine Frage, die man irgendwann muss beantworten muss. Das tatsächlich Sinn macht.
Gut, aber jetzt bist du am Unken. Jetzt tust
ja.
Jetzt, das sind Unken.
Zu Recht. Wir sind ein Podcast, der polarisieren und wir sollten pointiert.
Also gut.
Und darum sage ich, das muss sich ändern beim Kobel. Ja. Muss, sollte. Verlangen kann ich ja nichts.
Ultimative Forderung.
Aus meiner Sicht wäre es für ihn von Vorteil, wenn er weniger verletzt wäre, sagen wir so.
Also, apropos von Vorteil. Servet trifft auf Chelsea in der Conference League.
Ja.
Qualifikation, also Playoffs zu der Conference League. Servet gegen dies Chelsea.
Ja.
Wer ist im Vorteil?
Servet.
Habe ich fragen. Warum?
Ja, wir verfolgen mal die Ergebnisse, vielleicht am Rand, ja, aber die Strategie, die mein Lieblingsclub hat, also ich komme da schon länger nicht mehr raus, jetzt hat man letztes Jahr gegen den Schluss wirklich noch einen Weg gefunden, um konstant gute Leistungen zu bringen. Das war ja am Anfang Ausserrand und Bank gewesen, und hat es dann noch geschafft, europäisch zu Finish. Am Schluss hat man es geschafft. Das war wirklich erstaunlich gewesen, mit einer erstaunlichen Konstanz auch die Ergebnisse eingefahren mit dem Pochettino. Und was macht man? Man trennt sich mit Pochettino. Und es ist wieder ein wildes Wechselspiel geworden. Mittlerweile hat man, glaube ich, 41 Spieler im Kader. Also zuletzt der Starling, der nicht mehr aufgeboten worden ist, die ganze Vorbereitung mitgemacht, immer gespielt in der Vorbereitung. Im ersten Spiel gegen City ist er nicht in der Aufstellung. Jetzt gibt es dort wieder Unruhe. Man hat einen Captain mit dem Enzo Fernandes, der vor kurzem noch durch rassistische und homophobe Äußerungen aufgefallen ist, hat das sogar publik gemacht. Und hat dann, wie es so ist, einfach gesagt, tut mir leid, und die Sache ist vergessen gewesen. Der FIFA muss man viel vorwerfen in dem Zusammenhang. Hat überhaupt nicht reagiert dort. Also, gut, das hat mit Chelsea dann nichts zu tun, aber es ist einfach viel Unruhe, seit Clear Lake übernommen hat mit dem Böhli und unserem Hans-Peter Wyss, dem Schweizer.
Hans-Jörg
Wyss. Also, viel Gutes ist da bis jetzt nicht passiert, muss ich ehrlich sagen. Also, da komme ich nicht mehr draus und ich bin nicht der Einzige. Jetzt hat man zuletzt auch noch mit dem Financial Fairplay Mühe gekriegt. Man musste zwei Hotels verkaufen an eine Tochtergesellschaft. Ob denn das wirklich akzeptiert wird, da wird ermittelt. Man hat noch Altlasten aus Zeiten von Abramovic. Aber das wäre alles. Das sind Bedingungen rundherum. Also, das sind Sachen, die man auf dem Platz nicht beeinflussen kann, aber dass man sich sportlich jetzt wieder von einem Trainer trennt, der eigentlich gut funktioniert hat und wieder mit diversen komischen Transfers operiert. Also der Gallagher hat man quasi aus dem Club geekelt. Und jetzt das mit dem Starling finde ich schon sehr komisch. Wenn man auf die Idee kommt, dass das soll Erfolg bringen, also die permanente Unruhe. Darum wünsche ich mir, dass man gegen Servet sang- und klanglos ausscheidet und mal wirklich über die Bücher geht. Und ich zweifle allerdings daran, dass das passiert. Also das ist wirklich, da hat man einen Club in der Kürze mit einer Ideenlosigkeit und mit einer ganz seltsamen Auffassung von Clubstrategie. Also eine ganz dunkle Ecke von einem Sumpf geführt, wo man sich wirklich fragt, wer hat da eine Ahnung und wer hat eine Vorstellung davon, wo das soll hingehen
soll. Ja, ich habe ein bisschen lachen. Ich glaube, Enzo Maresca, der neue Trainer, der auf Pochettino gefolgt ist, nachdem er sich von ihm getrennt hat, mit Leicester aufgestiegen zuletzt. Nebenamt Pep Guardiola-Double. Sie haben gestern gegeneinander gespielt am Sonntag. Sie sehen wirklich fast gleich aus. Er hat sich ja wirklich angestellt vor Saisonstart irgendwann und gesagt, ja, also Premier League müsste sich schon Gedanken machen mit dem Financial Fairplay. Ob das so eine gute Idee ist, wenn wir da wirklich unmöglich zu investieren. Und dann habe ich mich gefragt, ob der eigentlich weiss, in was für Spieler als seine Chefs in den letzten zwei Jahren, sind es glaube ich mittlerweile, Geld reinbuttert haben. Sinnbefreit würde ich nicht sagen, aber also man hat es wirklich geschafft, jetzt auch in dieser Transferphase, wo man so Spieler einkauft, irgendwie Anfang 20, einfach mal 20 Millionen herblättert, wo man sich fragt, ja, bringen uns die wirklich etwas jetzt? Oder hätten wir nicht zum Beispiel den Herrn Gallagher behalten können? Ja, da, man staunt ein bisschen auch, wie man sich bei Chelsea im Moment die Welt so anbiegt, dass sie einem dass man sicher nicht selber irgendwie etwas falsch gemacht hat. Das ist sehr irritierend. Oder? So die Realitätsverweigerung weiss ich nicht. Also das wäre die harmlose Variante. Das andere ist, dass es niemand gibt, der wirklich den Durchblick hat, was das Problem ist. Oder wie man so einen Grossclub umbaut, dass es irgendwie ein bisschen rumort, wenn es einen Besitzerwechsel gibt, das liegt irgendwo in der Natur von der Sache. Ja, das lässt sich wahrscheinlich auch nicht verhindern. Ja. Aber irgendwann müsste man ja dann den Rang finden und das ist ja nicht absehbar im Moment. Also dann kommt das Schlimmste, kommt ja dann erst jetzt noch die neuen Trikots Ich weiß nicht, wie du die siehst. Das ist so ein psychedelischer, so ein Horrortrip eigentlich. Ein LSD-Trip gone wrong, hat man das Gefühl. Blau mit, was sind das, so Batik?
Ja gut, man hat ja schon das Hologramm-ähnliche Logo, das auch in psychedelischen Farben reflektiert hat, je nach Lichteinfall. Aber eben, nein, aber die Strategie ist ja das Wichtigste und die Erkenntnis, dass man muss eine Mannschaft auch einen gewissen Kern hat, der eine gewisse Erfahrung braucht. Das hat man Thiago Silva verloren, wo die Abwehr wenigstens noch einigermaßen zusammengehabt hat. Also vor allem im Abwehrbereich brauchst du schon einen, der ein bisschen etwas erlebt hat, der einmal vielleicht leer schluckt, aber nachher wieder auf Vordermann ist. Und mit so vielen jungen Leuten, dass das kann schief gehen und sehr schnell schlimmer wird, aber auch besser werden kann, das haben wir letztes Jahr gesehen, oder? Also die Mannschaft war sehr volatil in ihrem Leistungsvermögen. Ausschläge nach oben, nach unten und dann am Schluss wirklich einmal konstant gut gespielt. Aber man hat letztens schon festgestellt, zum Beispiel, dass Fernandes und Caicedo zusammen, wo man über 200 Millionen Euro ausgegeben hat, nicht gut funktionieren, oder? Also offensichtlich harmonieren die im Mittelfeld einfach nicht gut zusammen. Jetzt kann man sagen, der neue Trainer Maresca soll mal ausprobieren, wie das ist, aber man hat jetzt gegen City gesehen, dass der Mann, den man vorgeschickt hat, für einen von diesen zwei mindestens Kovacevic, der jetzt bei City spielt, dann einfach zwischen denen durchgelaufen ist und es 2-0 erzielt hat. So, jetzt kann man sich fragen, hat man nicht einfach gescheiter Kovacevic behalten, der auch billiger ist als die zwei? Dann hat man Breiten mittlerweile wahrscheinlich zum reichsten Club der Welt gemacht und dann hat man Zeug abgekauft. Das, wenn man sich zurückerinnert, es war noch der Graham Potter gewesen. Der Trainer hat man Brighton Hove Albion abgekauft.
Für etwa 23 Millionen oder so.
Irgend
so
etwas. Und nachher,
sieben Monate hat er überlebt im Amt.
In die Wüste geschickt. Das war der Nachfolger vom Tuchel, den man geschickt hat, nachdem er die Champions League gewonnen hat. Dann hat man den Potsch geholt.
Ja.
Irgendwann. Und hat dann auch da wieder es fertig gebracht. Nach einem Jahr zu sagen, das hat nicht funktioniert, obwohl man endlich wieder konstant gute Ergebnisse abgeliefert hat. Es gibt Diskussionen wegen dem Stadion. Die haben vor, in der Nähe ein neues Stadion zu bauen, wo dann mit Stamford Bridge nicht mehr viel zu tun hat. Eben, also es ist schon gut, ist ja, wenn man Eigentümer hat, die viel Köhle haben. Dass die dann die können einsetzen, Sinn stiften, ist auch gut. Man braucht das Financial Fairplay, braucht man, weil sonst überschlägt sich das Ereignis voll. Ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Man muss einfach damit umgehen können. Aber man braucht auch Leute, die im Sport noch rauskommen. Und das bedingt von mir aus gesehen, das ist immer wieder das Gleiche. Wenn sich die Eigentümer in den Sport einmischen, dann kommt es nicht gut raus. Egal wo. Immer das Gleiche. HC Lugano und im Schweizer Hockey sind seit Jahrzehnten ein Thema mit einer Präsidentin, die die Finger nicht vom Sport lassen kann. Der Herr beim FCZ hat es wie viel Mal müssen merken oder hätte es sollen merken, hätte es nicht gemerkt.
Angelo Canepa.
Genau der.
Wo man sagt, meistens läuft es dann am besten, wenn er sich daraus haltet.
Ja.
Ja, es ist ja auch ein Vollzeitjob, sich um einen Sport zu kümmern. Es liegt Beispiele. Auf der Hand.
Und jetzt haben wir den Herr Böhli oder Böhi oder wie er heisst. Böhi, nein, Böhi.
Böhli?
Ein anderer gewesen.
Böhli.
Böhli, der sich gewöhnt ist, eben wie ein amerikanischer Manager im Sport. Selber die Strippen in den Finger zu halten. Das funktioniert einfach nicht, weil er zu wenig versteht von dem Geschäft. Man kann nicht einfach ein bisschen zuschauen und das Gefühl haben, es funktioniere nachher alles. Und mit Geld um sich werfen, ist gut, wenn man es zielgerichtet einsetzt, ja. Aber man muss auch die Erfolgsrechnung im Auge haben. Und die Erfolgsrechnung bedeutet in dem Zusammenhang auch, dass man so operiert, dass das Financial Fairplay berücksichtigt wird und man irgendwann verwacht und dann muss man sagen, oh, jetzt sollte man noch den Gallagher verkaufen. Nein, der Gallagher ist zwar kein sehr kreativer Mittelfeldspieler, aber er ist ein guter Mittelfeldspieler, den Chelsea eben brauchen könnte, weil Chelsea nicht sehr stabil ist. Dann brauchst du Leute, die defensiv arbeiten im Mittelfeld, damit du vor der Abwehr noch einen Wellenbrecher drin hast. Aber das wird offensichtlich nicht berücksichtigt. Stattdessen operiert man jetzt wieder mit den beiden, die offensichtlich nicht miteinander können. Also auch da Strategielosigkeit, die fast beispielslos ist. Darum hoffe ich, dass Servet die einfach wegputzt, Miss Chelsea, und vielleicht nachher.
Aber weißt du, was passiert?
Irgendjemand denn? Mal ein Lichtli aufgeht.
Weißt du, was passiert,
wenn Servet kauft man neue Goalie.
Dann kaufen sie wahrscheinlich den Jeremy Frick, der bei Servet wahrscheinlich dann die ein oder andere gute Parade hat, muss ich sagen. Sagt, ah, der Schweizer, den haben wir noch nicht. Da müssen wir jetzt im grossen Stil zuschlagen. Und dann geht der Frick für 32 Millionen neuer Rekordtransfer direkt dann behalten seine, nein, ich glaube, das Hinspiel ist in London, wenn ich mich nicht täusche, und das Rückspiel ist in Genf. Dann nehmen sie ihn gerade mit, Ende August. Und wahrscheinlich verpflichten sie den Thomas Häberli angehen, als Trainer, dann kann der Maresca wieder gehen. Das ist natürlich möglich. Gleichzeitig muss man sagen, ich glaube, der Unterschied zwischen dass der Chelsea-Kader grundsätzlich Qualität hat, ich glaube, das steht nicht zur Diskussion. Ich glaube, dass dann der finanzielle Unterschied in den Möglichkeiten schon zu gross ist. Schwer vorstellbar, dass Servet da wirklich etwas ausrichten kann. Aber sind wir gespannt.
Ja. Ein Goalie haben wir wieder.
Der Herr Sanchez, meinst du?
Ja, Goalie haben wir immer gehabt. Es waren immer gute Goalie gewesen, eigentlich. Früher während sehr langer Zeit
Peter Cech,
wo ausgesehen wie der Juri Gagarin mit seinem Kopfschutz. Sehr guter Goalie. Dann hat es aber angefangen, irgendwann eben mit diesen wirren Transfer, Kepa Arrizabalaga, wo dann für sehr viel Geld gekommen ist und am Schluss bei Real gelandet ist, ausgelehnt und dann übernommen.
Eben, und jetzt gleitet Jeremy Frick. Das passt ja dann Jeremy eigentlich, eine illustre Runde. Da freuen wir uns drauf. Hinspiel am Donnerstagabend. Lohnt sich sicher, reinzuschauen.
Kann man das zum Beispiel sehen im Free-TV?
Ich habe nicht nachgeschaut bis jetzt. Habe mich noch nicht damit befasst. Wenn wir das live on air googeln, ich nehme das als ein Ja, dieses empathische Schweigen. Also ich würde fast davon ausgehen, dass unsere Freunde von SRF das irgendwie haben. Wobei in den Playoffs ist es dann wieder anders. Nein, ich glaube, wir müssen das lösen. Es geht schwierig. Schwierig. Das sind jetzt packende Momente, wo man sich da vielleicht anderweitig, vielleicht können wir so eine Art Pausenmusik einspielen.
Ja. wir dürfen nicht vergessen, dass uns jemand zulässt, ja, Internet.
Ja, das ist, während wir da umeinander surfen. Also unsere...
Kommt, wir lassen es mal. Es wäre noch ein Service, wenn wir den Leuten könnten sagen. Kann man dann übrigens sehen.
Nein, wir behaupten einfach, wir wollen es nicht sagen.
Wir wollen es
also
nicht sagen.
Unsere Freunde von SRF mindestens haben recht, offensichtlich nicht. Oder weiss nicht zeigen, was natürlich gemein wäre. Nein, ich nehme an, man muss Blue schauen. Was man natürlich kann machen kann. Sehr empfehlenswert. Sind auch unsere Freunde.
Ja, mache ich aber nicht.
Gut. Dann musst du bei uns den Live-Ticker fragen, was sowieso immer die richtige Antwort ist
auf nicht.
Alle Fragen.
Was ich ab und zu machen ist, obwohl es mir wehtut, ich muss auf Servus TV. Die haben aber tatsächlich ab und zu im Free-TV, natürlich Servus TV, Champions League-Spiel.
Ja, das hast du jetzt auf SRF wieder ab dieser Saison.
Schon. Mhm. Da passen mir aber die Leute nicht, die sie ja, kommentieren, darum verzichte ich.
Komm jetzt, das ist gemein.
Unsachlich. Nein, das ist überhaupt nicht unsachlich und gemein.
Das ist ja nicht immer der gleiche, also da gibt es ja verschiedenste Kandidaten.
Und keiner von denen finde ich gut.
Gut, also. Aber das kannst du gar nicht, nein, egal.
Doch.
Das kannst du gar nicht sagen, wenn du nie reinlässt.
Ich habe lange Leute sich
ja, weiterentwickeln und manchmal gibt es auch neu. Also, schwingen. Apropos
SRF. Was immer schon.
Du hast geschaut am Wochenende, wenn am Samstag oder am Sonntag?
Am Sonntag habe ich geschaut. Also es war ein verregneter Sonntag.
Wasserspiel auf der Schwägalp. Und also am Ende des Tages teilte Festsieg. Eine kleine Extravaganz, die man sich im Schwingen immer noch leistet. Samuel Giger und Fabian Studemann. Die damit zwei einzigen Schwinger, die bis jetzt zwei Bergfest gewonnen haben. Aber du bist... Was bist du weggenickt zwischen dir?
Nein, umgeschaltet.
Du hast vorher auf einfach geschaut.
Das schaltet ja nicht mehr aus. Mittlerweile. Oder? Schwingen ist von mir aus gesehen schon auch ein Fernsehsportart. Das geht, man kann nicht sagen, Schwingen ist ein Stadionsport. Man sieht am Fernsehen sehr viel. Aber es gibt auch sehr viele Paarungen, wo man eben nicht viel sieht. Und insgesamt muss ich sagen, das Programm muss gestraft werden. Das ist nicht mehr zeitgemäss. Also, man kommt am Morgen am 6 Uhr wahrscheinlich in die Arena rein und am Abend die gleiche Zeit gab man. Das sind 12 Stunden, die man nachher verbracht hat, zum 6 Gänge gesehen. Einfach zu lang. All das Brimborium rundherum, die Ansprache, da kommen Uniformierte und grüssen das Festkomitee und alle lernen das Gleiche aus. Es, Also das Programm könnte man ganz locker halbieren und sagen, wir machen da irgendein GÖP-System. am Morgen müssen sie sich qualifizieren, die Spitzenschwinger greifen am Nachmittag ein, der zwei Schlussgänge, oder da muss man halt wirklich den Schlussgang trennen vom letzten Gang und sagen, es wird ausgeschwungen und nachher die beiden, die zuvorderst sind, die schwingen jetzt um den Sieg und da wird geschwungen, bis einer auf dem Buckel liegt, fertig. Also auch das, was gestern erzählt worden ist, wie viel das jetzt noch könnten, ich meine, es ist ja darum gegangen, denen haben sie müssen das Neune geben für den Gestellten im Schlussgang. Haben sie wahrscheinlich verdient, aber sicher sein kannst du nie. Hätte es 8-7-5 gegeben, dann wären andere auf dem ersten Platz, am Schluss hättest du 7 Sieger gehabt. Das ist einfach schon ein bisschen, da kann man sagen, ja, das ist Tradition und alles, aber ja, wir sind im Jahr 2024, die Zeiten haben sich entwickelt, will sich alles verändern permanent, so muss halt schwingen, langsam schauen, wo geht's hin. Also wenn sie die Grossspurigkeit weiterziehen wollen, und das machen sie, also die Bergfeste, die sind ja außer Rand und Band geraten mittlerweile. Jedes, letzte Woche war das Berner Kantonale, also Tribüne mit einer Kapazität, ich könnte glauben, also früher wärst du am Eidgenössischen gewesen.
Ja gut, aber dort bei hat man ein Stadion hergebaut, wo glaube ich gerade 3 Schwingfeste nacheinander stattgefunden haben. Das ist ja dann eigentlich noch gut.
Ja.
Aber
über Dimensionen kann man gleich diskutieren. Also,
man kann über alles diskutieren.
Man hat festgestellt, dass die jungen Leute, die kommen und die gehen dann aber auch wieder. Oder? Also ich meine jetzt nicht an das Fest per se, sondern die gehen eine Weile schauen und dann haben sie genug und dann kommen andere. Und irgendwann ist dann das Reservoir an jungen Leuten aufgebraucht und dann kommen sie nicht mehr. Und die anderen werden immer älter. Also die Schwingen muss sich schon irgendwann entscheiden, wenn wir uns für die Zukunft wappnen oder wenn wir wieder in der Nische verschwinden. Was irgendwann passieren wird, wenn es genau so weitermachen, wie es immer war. Da muss man kein Hellseher sein, man braucht auch keine Kristallkugel. Das ist der Lauf der Dinge. Wird sich irgendwann so ergeben, weil die Leute heutzutage, die jungen Leute, haben keine Lust, um 12 Stunden in einer Schwingarena zu sein und geschweige denn 12 Stunden vor dem Fernseher zu hocken oder gut, mit Pause sind es nicht 12 Stunden, aber es ist schon sehr, sehr langatmig. Und ich frage mich auch, die Folklore, die man bietet, die wird zwar immer wieder hervorgehoben, und man sagt, oh, ist das schön, das Jodelchörli Deggersheim ist noch da gewesen. Und für jeden, der das sagt, gibt es 10, die sagen, hören mal auf mit dem Seich. Oder? Das ist einfach Grenze zum Schwachsinn, aber ist dann sehr schnell da. Also, wobei die Jodelchörli, die gleichzeitig mit der Veranstaltung, mit dem eigentlichen Festprogramm stattfinden, also es wird geschwungen, im Hintergrund hört man das Jodelchörli, das stört mich nicht, das finde ich sogar sehr schön. Aber die ganzen Festakte, wo sie mit irgendwelchen Viechern, Geissen, Kühen, Stieren, die ausbüchsen, frage mich immer die zuvorderst hocken dort, sind die ihres Lebens sicher? Wenn so, ich habe schon Kühe gesehen, das Lachs da oben, wo eine ausgebüxt ist, die hat man nachher im Tal unten gefunden. Und alles, was sich deren in den Weg gestellt hat, ist niedertrampelt worden.
Die wird ihre Gründe, so, also, die ihre Gründe haben.
Also, ja, ist das alles nötig? Oder müssen wir nochmal neu anfangen und sagen, schauen jetzt, wir müssen die Feste, müssen wir auf, sage jetzt, 5 Stunden beschränken können. Wir finden am 10 Jahren sind was gibt das? 3 nach Adam Ries, Atemmat, ist nicht so schwierig. Sind wir fertig, garantiert. Niemand schwätzt, niemand führt irgendwelche Viecher im Kreis um. Es werden keine Lebenpreise vorgeführt, die nachher könnten ausbüchsen. Und so machen wir es. Und dann kannst du sagen, bei unserem grössten Fest, beim Eidgenössischen, lassen wir es so, wie es war, weil dort bist du eh 2 Tage unterwegs. Ich glaube, also, den Anlass darf man sich geben, aber ich sage jetzt, die Feste rundherum, die eigentlich den Alltag bedeuten, die jedes Jahr hast, auch die Bergfeste, irgendwo deckeln, dass man sagt, also muss die Schwägalp so viele Zuschauer dort rauf, das ist ja schon, also,
das ist gross.
Es ist, ja, es ist ein Event geworden wie alles andere, und das stört mich ein bisschen. Also, ich habe das Gefühl, da hocken die gleichen Leute mittlerweile, wie ich während der Dart-WM gesehen, in anderen Kostümen zugegebenermassen. Dort wird grüne Ballonseide bevorzugt, scheinbar, und ganz wilde Kostüme. Das gleiche Publikum wie am Lauberhornrennen, die Event-Karawane, und das finde ich ein bisschen, ich weiß nicht, man entscheidet sich ja eh nicht dafür, vollständig professionell zu werden, weil sonst müsste man wirklich das Programm entrümpeln. Aber dann verlierst du all die freiwilligen Helfer, und die brauchst du. Also du brauchst 90% Amateure. Die brauchst du im Schwingsport. Wenn du Profis bringst, dann können die Amateure nicht mehr helfen. Dann sagen sie, die sind zahlt, das sind Profis. Sollen sie Leute anstellen, die ihnen Das sagen wir zusammenrecheln und die Tefali bedienen. Und dann sagen zu Recht Kampfrichter auch, ja gut, wenn das Profis sind, dann brauchen sie auch Profi-Kampfrichter. Mit Wahr und allem. Und am Schluss sind wir bald einmal dort, wo der Fußball jetzt ist, nämlich in einer Sackgasse. Plus, wenn es so wie kommt.
Das hört nicht mehr auf.
Und nachher höre ich auf, jetzt hole ich noch einmal Luft. Dann hast du nämlich das, dann passiert nämlich das, was bis jetzt nicht passiert ist. Plötzlich brechen auf der Tribüne Schlägereien aus. So.
Achso. Hören wir zu. Das ist jetzt. Also, okay, eine Tirade sondergleichen gewesen. Folgendes. Wo sind wir uns einig? Beim Festakt zum Beispiel. Ich würde so weit gehen und sagen, da kann man ersatzlos streichen, braucht niemand inklusive denen, die dort reden. Ich glaube, die finden das eigentlich auch nicht lässig, weil sonst wären sie unterhaltsamer in dem, was ich würde sagen. Es ist ja ein paar Jahre auf dieser Schwingtribüne als Journalist, wie du übrigens auch, als Journalist verbracht. Es ist immer das Gleiche. Man dankt irgendwie vom OK-Präsidenten, das ist ja meistens der, der die Ansprache hält, über ein Landamm bis irgendwie runter zum Hauswart. Das erste Mal jedem und dann geht es los und es ist irgendetwas mit Tradition und Moderne und man gibt sich noch die Hand und der Sieger tut dem Verlierer den Rücken abputzen. Den Rest kann man in der Mitte einfüllen. Braucht es nicht, kann weg. Ich bin der Meinung, mit den lebenden Tieren, ich fiebere immer ein bisschen mit und hoffe, es geht wieder einen ab, einfach weil es unterhaltsam ist, ist aber für die natürlich nicht so lustig drum. Ja, sollte man da vielleicht nicht die ganz fiesen Witze machen darüber. Pff, das stört mich jetzt gar nicht so fest. Aber ich glaube, könnte man auch darauf verzichten. Könnten auch viele Schwinger darauf verzichten. Sie können es einfach nicht laut sagen, weil sonst gibt es gerade Ärger. Jetzt sind wir bei der Tradition. Und die ist ja, so wie ich es verstehe, mitverantwortlich dafür, warum das Schwingen so populär ist. Ich glaube, da muss man sich dann natürlich schon überlegen, schiessen wir unsere Sägen dabei, wenn wir jetzt das GÖP-System einführen, das ich natürlich aus sportlicher Sicht spannend fände, wird nie passieren, wird man im Schwingen nie machen, weil man eben gerade sagt, nein, es muss anders sein. Wir brauchen die Amateure. Der Reiz vom Schwingfest ist, dass ein Spitzenschwinger und ein blutiger Amateur am gleichen Fest antreten und theoretisch können aufeinandertreffen, wenn der Schwächerschwinger einen guten Morgen hat zum Beispiel und plötzlich vorne auftaucht in der Tabelle, dann kann es sein, dass er gegen Studemann mal einteilt und wer weiß, vielleicht gelingt ihm ja dann der grosse Coup und schon ist er selber ein grosser Name in der Schwingszene. Das macht ja irgendwie auch den Reiz aus, dass wie von Champions League bis Drittliga ist alles dabei am Schwingfest. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das anders wird. Ich verstehe, dass man sich über die Dauer irgendwie aufhalten kann. Gleichzeitig das vor Ort sein, das ist ja dann auch ein Ereignis. Also, du hast vorhin gesagt, eben die Wendkarawane, ja, das gehört halt auch ein bisschen dazu. Oder? Dass man kommt halt am Morgen und dann geht man mal ins Festzelt, dann schaut man das Anschwingen, dann geht man irgendwie von A nach B, man verbringt dann auch Zeit auf dem Schwingplatz sonst. Man muss nicht 12 Stunden, also ganz 12 Stunden werden es sowieso nicht sein, 10 Stunden dann auf seinem Sitzplatz und bewegt sich nicht, sondern es ist ja dann auch irgendwie ein Gesehen und Gesehen werden.
Oh nein, bitte sag das nicht. Also wie willst du gesehen werden? Wenn in der Camouflage-Spielerin
muss ja nicht. Das sagt ja niemand, doch, dass man das regnet, muss. Nein, musst du überhaupt nicht. Du kannst einen quietschgelben Regenmantel anziehen, wirst du einfach ein bisschen schräg angeschaut, weil du der Einzige bist. Aber
was nicht das tolerieren sie. Darfst du nicht aufspannen.
Das ja, zu Recht. Aber abgesehen davon. Schirm darfst du übrigens auch nicht werfen, was uns zum FCZ würde bringen, wenn wir den aufs Programm geschrieben hätten. Haben wir nicht gemacht. Wir haben diskutiert, ob wir darüber reden. Und wenn ich jetzt auf für die fortgeschrittene Zeitdauer schauen, komme ich zum Schluss, dass wir das auf gar keinen Fall machen sollten. Aber nein, Schirm sollte man weder aufspannen, noch werfen, noch sonst etwas machen mit dem Schwingfest. Völlig zu Recht. Ich finde ja, ehrlich gesagt, das Eidgenössische das Mühsamste am Ganzen. Wenn du jetzt sagst, das ist das, was bleiben kann. Also das Eidgenössische ist das Fest, das aus dem Schwingen irgendwie ein Festival gemacht wird, wo aus Versehen auch noch geschwungen wird nebenbei. Zwar in einer sehr grossen Arena, wo aber nichts gesehen ist, weil es ist alles so weit weg. Das ist dann wirklich Kirmes. Kann man sagen, gut, wir treiben es einmal auch drei Jahre auf die Spitze und wir tolerieren das, okay. Aber also dort finde ich, wenn jemand schwingen will, erleben, sollte er nicht das Eidgenössische gehen, sondern irgendwo noch einmal, wo es klein ist oder auf einem Berg. Und ich finde jetzt zum Beispiel die Rigi, würde ich immer noch empfehlen zu gehen. Schwegalp, sehr gross. Wenn das Wetter schön ist, lässt sich das durchaus aushalten dort. Also ich bin da nicht so hart wie du. Ich finde, ich gebe aber zu, und das hängt aber mit dem Schwingen an und für sich zusammen. Es ist einfach, es ist lang und du hast nicht 12 Kämpfe auf höherem Level nacheinander. Das geht schlicht nicht, weil es zu wenig. Im Normalfall, außer vielleicht bei einem Eidgenössischen, 12 pro Gang. 12 hochklassige Duelle gibt es selten, weil du zu wenig hochklassige Schwinger hast, die auf diesem Level trainieren. Und darum sitzt du nachher vor dem Fernseher und sagst, jetzt hör doch mal auf. Also sprich, ich sage, es ist genau richtig so, wie es ist. Und du hast keine Ahnung.
Das ist gut möglich. Trotzdem bin ich Konsument auch und mache da einfach nicht mit. Dann, oder? Das ist halt, wenn mir jetzt das gestern wieder gegeben, weil es auch draußen wüst war, weil keine Formel 1 gelaufen ist, vermutlich am Sonntagnachmittag. Aber das ist dann schon. Ich sehe die Problematik auch. Du hast Schwinger, die wahrscheinlich Vollprofis sind, das aber tarnen noch mit gelegentlichen
Lastwagenfahrten
einsetzt. Genau. Und andere, die wirklich noch arbeiten müssen. Früher war das wirklich so, du hast das Gefühl gehabt, da trifft der Landwirt auf den Metzger und der Schreiner auf den Stromer und der Lastwagenfahrer zum Beispiel auf den Tatortreiniger oder irgend so etwas. Aber es sind durch das Band eigentlich Handwerker, wobei das gar nicht sein muss, einfach Arbeitstätige, die nicht Vollprofis sind. Wohltuende Abwechslung zum sonstigen Geschehen im Profisport oder in dem Sport, den wir vorgesetzt kriegen. Und dann hast du halt derjenige, der weniger trainieren, gegen derjenige, der viel trainieren, und dann hast du einen Leistungsunterschied. Mhm. Aber eben, du hast ja zum Beispiel auch keine Gewichtsklassen, also ein 70 Kilo Bübli muss gegen den Giger antreten und ist dann erstaunlich wehrhaft zum Teil. Du siehst, wie zäh das die sind, also so einfach umzulecken sind die auch nicht. Aber das ist halt schon etwas ganz Spezielles. Oder? Sonst hast du in jedem Sport, wo, sag jetzt mal, wenn gerungen wird, dann hast du Schwergewicht oder Mittelgewicht oder Leichtgewicht. Das gehen nicht die Schwersten auf die Leichtesten los. Das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal vom Schwingen. Nur muss man das alles immer weiter pflegen oder muss man sich irgendwann einmal fragen, jetzt sind wir so weit gekommen mit dieser Entwicklung, dass es gewisse flankierende Massnahmen braucht, wenigstens, um das zeitgemäßer zu gestalten. Und da finde ich vor allem die Zeitdauer von diesen Schwingfest, die einen Tag gehen, problematisch. Und da müsste man wirklich mal dahinter kommen.
Das wäre eigentlich eine Chance für uns. Aber wahrscheinlich würde niemand mitmachen. Dass wir sagen, Blicksport, wir machen das Schwingfest 2.0 sozusagen. Und zwar natürlich einen Abend dann zur Primetime. Also so jedem Schwing-Traditionalist rollen sich sämtliche Finger und Zehennägel wahrscheinlich auf, wenn er das jetzt hört. Und laden nur die Besten ein, GÖP-System. Und dann schauen wir, wer übrig bleibt. Und der ist dann Gewinner von diesem Fest. Das könnte man ja nebendran mal ausprobieren. Ich nehme an, das hat dann Konsequenzen von Seite ESV, die es nicht unbedingt toleriert, wenn man noch bei Konkurrenzveranstaltungen antritt. Aber ein Versuch wäre es natürlich wert. Und wer weiß, vielleicht käme ja dann auch auf den Geschmack. Oder es würde heissen, wo ist jetzt der Festakt her? Geben uns den Festakt zurück. Wir müssen unbedingt 3 Reden hören, wo es um Tradition und Moderne geht und wie das eigentlich Hand in Hand geht und überhaupt kein Widerspruch
ist. Ja, und ich brauche mindestens 3 Kühe und 8 Geissen, die im Kreis rumlaufen.
Nichts gegen die Geissen, die sind mir immer sympathisch gewesen. Egal wo, egal welche Geissen. Auf die lasse ich nichts kommen.
Ich habe nichts gegen Geissen.
Ich finde, Geissen sind wirklich Sympathieträger.
Ja, ich habe jetzt Geissen einfach genannt, stellvertretend für irgendwelche Viecher, die dort im Kreis rumlaufen.
Man könnte sie auch ausbauen. Wieso nicht mal
Tiger? Noch ein Sandwich wegfressen, wenn sie nicht aufpassen.
Genau.
Schwupp ist weg.
3 Schimpansen durch die Arena schicken.
Schimpansen?
Wieso nicht?
Wenn ich das höre, kommt mir immer der Johnny Weissmüller in der Tarzan-Darsteller, der im aktuellen Sportstudio gehockt ist. Und der Schimpans hat nachher seiner Frau Perücke vom Kopf gerissen. apropos Schimpansen, mit dem Wahnsinn. Jetzt
wir kompakt bleiben, aber wir wechseln noch ein Thema.
Wechseln wir zum Wappenwahnsinn.
Wappenwahnsinn ist Stichwort. Es geht um Eishockey, wie aufmerksame Zuhörer von diesem Podcast natürlich sofort erahnen. Die grosse Frage, die am Dienstag wieder einmal vor, was ist es, vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt wird. Darf Nazi, nein, stimmt eben nicht, das ist nicht die Frage, hat Nazi zu Unrecht zwischenzeitlich, die Schweizer ist auch kein Nazi, mit dem Wappen, wo das Schweizer Kreuz drauf ist, auf der Brust gespielt, oder hat sie das dürfen?
Richtig.
Weil mein Lieblingsbundesamt in der Geschichte von der Bundesämter, das Bundesamt für geistiges Eigentum.
Institut für geistiges
Scheiße. Eigentum. Scheiße. Das Institut für geistiges Eigentum hat den Verdacht erhoben, in den Raum gestellt, dass für eine gewisse Phase in der Zeit, wann ist es, 1921,
so dort.
Dass dort die Schweizer Hockey-Nazi ist ungeheuerlich illegal mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust gespielt hat, weil man nicht fristgerecht einen Antrag gestellt hat, dass man das Wappen, das eigentlich nur Institutionen von der Eidgenossenschaft vorbehalten ist, außer man hat eine Sonderbewilligung, wie zum Beispiel namhafte Sackmesserhersteller. Mhm. Wenn man den Stempel nicht hat, dass man das darf, dann darf man natürlich nicht antreten. Das heisst, lange Rede, kurzer Sinn, möglicherweise ist die Silbermedaille in Kopenhagen illegal erspielt worden mit einem illegalen Wappen. Oder ist das, was passiert denn? Wird uns die jetzt aberkannt, weil man unter falscher Flagge im wahrsten Sinn vom Wort antreten ist?
False Flag Operation. Nein, ja. Es passiert nichts. Also, es wird nichts passieren. Es wird vielleicht ein Buß ausgesprochen im schlimmsten Fall, aber passieren wird es aus nichts. Das ist es. Es ist wirklich, das Bundesverwaltungsgericht muss einzig und allein die Frage klären, ob irgendjemand einen Fehler gemacht hat bezüglich Administration. Ist das Gesuch um Bewilligung, um mit dem Wappen zu verspielen, fristgerecht eingereicht worden? Oder hat das Institut für geistiges Eigentum das Gesuch einfach ignoriert nachher? Das ist der Vorwurf von der Seite vom Hockey. Und das Institut für geistiges Eigentum behauptet, dass das Gesuch nicht formgerecht eingereicht worden ist und man nicht hat dürfen ein stillschweigendes Einverständnis erwarten von ihnen, dass mit dem gestellten Gesuch auch Bewilligung erteilt worden ist. Also da geht es um Bürokratie, Amtsschimmel und so weiter. Die Erwartung ist ja, dass morgen, wir nehmen am Montag auf, am Dienstag findet, wird die Parteien Verhandlung geführt, dass tatsächlich ein Urteil gefällt wird. Das wird nicht passieren. Also die Richter werden sich die Plädoyers anhören und dann werden sie sich zurückziehen. Man hat mir gesagt, es wird ihnen später ein Urteil geben. Und später bedeutet nicht eine Stunde später, sondern später, so wie es ein Beamter versteht. Also viel später für uns Normalbürger. Das heisst wahrscheinlich 2-3 Wochen später dann. Man kann sich darüber lustig machen oder auch nicht.
Man muss sich darüber
lustig machen. Verrückt ist ja, dass eigentlich, wo man das Gesetz beschlossen hat, hat man außer Acht gelassen, dass es noch Sportverbände gibt. Sportverbände, die sehr wohl Institutionen sind, die eigentlich nicht Bundeseigentum sind, aber mindestens die Eidgenossenschaft gegen aussen vertreten. Und da müsste man Fußball, Hockey, Handball, weiss ich was, Unihockey-Nazi, dann müsste man schon die Möglichkeit geben, das Wappen zu tragen, wenn sie denn das wünschen, was nicht alle machen. Aber das gehört eigentlich mit dazu. Das hat man verpasst, das wird man aber korrigieren. Der Ständerat hat ja gesagt, hat die Motion durchgewunken, der Nationalrat befasst sich im Herbst damit. Aber auch das hat nichts damit zu tun, was da am Verwaltungsgericht entschieden wird. Da geht es einzig darum, ob jemand gebüßt wird, weil er irgendeinen Formfehler begangen hat.
Was droht denn jetzt? Wenn jetzt da wirklich entschieden wird, dass das Institut für geistiges Eigentum, stellt sich die Frage vor allem so, damit ich noch einmal kann sagen, Institut für geistiges Eigentum. wenn jetzt im Sinn vom Institut für geistiges Eigentum entschieden wird, was droht denn dem Schweizerischen Eishockey-Verband?
Also
so wortige Auflösung.
Institut für geistiges Eigentum strebt an, dass man einem Hockeyverband kann nachweisen, dass das Gesuch nicht fristgerecht eingereicht haben und dass der Hockeyverband darum gebüßt wird. Ob der Hockeyverband für das Vergehen gebüßt wird oder auch dafür, dass dann während einer gewissen Phase mit einem Wappen gespielt haben, was sie nicht hätten spielen dürfen, das weiss ich nicht, das kann ich nicht entscheiden. Aber es geht wirklich um diese Frage. Und nachher, der Hockeyverband hat inzwischen eine Bewilligung, um bis 26 mit dem Wappen spielen. Also das ist nicht gefördert. Aber es geht tatsächlich um die Frist. Und das ist ein bisschen unklar dort, wer was, wenn falsch gemacht hat. Was noch lustig ist, die Verhandlung ist öffentlich. Das ist nicht üblich, sondern das Gericht hat entschieden, die Verhandlung öffentlich zu machen. Jetzt haben scheinbar beide Seiten, also dein geliebte Institut für geistiges Eigentum und der Hockeyverband, haben sich beklagt und haben wollen, dass die Verhandlung nicht öffentlich geführt wird, weil dann auch die Rede von Zeugen sein wird, wo sie involviert haben in den ganzen Prozess. Wegen dem Schatten vom Esel, nein, wegen dem Wappen. Darum könnte das noch lustig werden, wenn dann gesagt wird, dass man zum Beispiel der und der Bundesrat gehört hat und der gesagt hat, machen euch keine Sorgen, wir regeln das, und dann einfach nichts passiert ist. Wirft ein bisschen ein schlechtes Licht, nicht nur auf das Institut für geistiges Eigentum, sondern auch auf diverse Politiker und den Hockeyverband, obwohl eigentlich am Schluss nicht viel passiert ist. Ich meine, wenn irgendjemand ein Gesuch nicht beantwortet hat oder das verpasst hat oder nicht rechtzeitig gestellt hat, was ist denn da Schlimmes passiert? Also, mir langt das nicht, zum Drehrichter vom Eidgenössischen Verwaltungsgericht beschäftigen, plus eine Gerichtsschreiberin.
Also der Schatten vom Esel, das ist eine schöne Aspe. Was ist ein Schildbürger, oder?
Nein, das ist kein Schildbürger. Das ist eine andere Geschichte. Muss darum geht, dass wenn man den Esel mietet oder erwirbt, ob man dann auch seinen Schatten erwirbt. Ein bisschen um das geht es. Aber das ist kein Schildbürgerstreich.
Schade,
hätte gepasst.
Ja.
Also, sollen wir in Endspurt?
Wir müssen in Endspurt.
Gut, schick mich.
Das Institut für geistiges Eigentum, das hat mich gebrochen.
Schick mich in die Runde.
Endspurt.
Formel 1.
Genau.
Sie ist zurück in Zandvoort. Wie wir alle wissen, Max Verstappen das letzte 4 oder 5 Mal nicht mehr zuvorderst gewesen. Dass die nicht mehr glaubt, nur für Möglichkeiten in Wende, deutet sich jetzt plötzlich an. Vielleicht wird das WM-Rennen noch eine spannend. Muss man sich Sorgen machen um den Lokalmatador in Holland?
Ja, wenn man Fan ist vom Lokalmatador in Holland, dann schon, ja. Nur nehme ich an, dass Red Bull alles in Bewegung setzen wird, um eben den Heimsieger ermöglichen. Außerdem braucht man eine Korrektur. Man hat gemerkt, McLaren vor allem, aber auch Mercedes sind plötzlich ungefähr auf Augenhöhe, je nach Strecke. Was für uns Neutralzuschauer, was ich nicht bin, ich hoffe auf Mercedes, einen Haufen Spannung verspricht. Was auf jeden Fall interessanter ist als das, was vorgelaufen ist, nämlich die Prozessionen und endlos Sieger Verstappen. Was in meinen Fragen ist, hat Red Bull ein Problem, weil der Adrian Newey nicht mehr am Auto schafft? Ich weiß es nicht. Es sieht fast so aus, als ob man dort nicht mehr vorwärts kämpft, was in den letzten Jahren nie passiert ist. Sicher sehr spannend zu schauen, wie das dann sich gestaltet bezüglich Ergebnisse, ob Red Bull kann korrigieren oder ob da die Tendenz dann wirklich zur Tradition wird und Red Bull nicht mehr gewinnt. Im Moment hat der Verstappen noch, glaube ich, mehr als 70 Punkte Vorsprung in der Fahrer-WM. Ich glaube, dort wird es schwierig zu einholen. Mannschafts-WM, die könnte spannend werden. Wenn nämlich die Perez weiterhin die Ergebnisse nicht bringt, dann ist McLaren dann plötzlich vorne. Das wäre spannend. Aber auch nicht so schlimm.
Spannend.
Gott, das war jetzt wirklich eine Spur, eher ein mittlerer Marathon. Versuchen wir es jetzt schneller. Fabian Schär, Newcastle, erste Runde Premier League. Nach 28 Minuten rot für einen Kopfstoss.
Ja.
Hast du ein bisschen nachgeholfen worden?
Kopfstoss ist ein grosses Wort. Man ist irgendwie Stirn und Stirn dann gestanden. Und der Herr Diaz, Brereton.
Diaz. Chilenischer Nationalspieler,
genau,
natürlich.
Ist auf melodramatische Art und Weise zu Boden gegangen. Natürlich nicht von der körperlichen Wucht, die der Fabian Schär in seine Bewegung hineingesteckt hat. Nichtsdestotrotz nicht. Es war einfach keine schlaue Aktion gewesen. Aber kann man daraus lernen? Sollte eigentlich einem Spieler wie Schär nicht passieren. Auf diesem Level so, sich blöd reinzulocken, in die Falle und dann auch noch reinzutappen. Dumm gelaufen, aber du, kommt in der besten Familie vor, von Zeit zu Zeit. Der Herr Diaz auf VfL mit, was ist das, Southampton gewesen, wo wieder da ist, immerhin. Willkommen zurück in der Premier League. Die haben ja eigentlich gefehlt. Das ist also eines von diesen Teams, die durchaus einen Platz verdient haben in den Top 20 in England.
Das sind
sie. Ja, ich finde schon. Die passen mir. Ja,
absolut.
Die passen mir. Also, Herr Schär, so richtig beklagen weiss ich nicht, aber rot. Also, es ist.
Ja, aber
es ist nicht böswillig, aber nicht schlau. Aber du darfst nichts sagen, weil es ist der Endspurt. Gut, schwingen!
Jetzt bin ich dran.
Schwingen. Wir kommen ganz zurück, kurz noch zum Sportlichen zurück. Es geht nicht um Geissen und nicht um Reden und auch sonst nicht um wild gewordene Landbevölkerung. Fabian Studemann und Samuel Iger, die zwei einzigen mit zwei Bergfestsiegen diese Saison. In wenigen Wochen geht es dann auf den endgültigen Höhepunkt zu, das 125 Jahre Jubiläumsschwingen vom Eidgenössischen Schwingenverband.
Wo findet das statt?
In Appenzell.
Genau.
Und dort ist die Chance gross, dass einer von diesen zwei ganz oben steht, oder ist es jemand anderes, wo du als Favorit siehst?
Das ist mal eine Frage, wie gibt es in Appenzell einen Standort, wo man so ein Megastadion kann herbauen kann? Wahrscheinlich schon. Ich hoffe es nicht, aber das ist jetzt nicht Gegenstand von den Ermittlungen. Da geht es nicht mehr darum, wer ist der Beste. Von mir aus gesehen, Fabian Studemann, unterm Strich der bessere Schwinger als der Sammy Giger, weil er nicht nur gross, wuchtig, kräftig, beweglich ist, sondern auch raffiniert bezüglich Technik. Ich bin jetzt aber kein Schwingtechniker. Das ist der Eindruck, den ich habe. Aus den letzten Begegnungen auch. Er hat den Berner Kantonal am Schluss noch zugebracht, wo der Giger überrumpelt hat. Vielleicht ist es dort ein bisschen um Kondition gegangen. Auf der Schwägalp hat er wieder mit dem letzten Zug, was sie noch gemacht haben, was wirklich spannend geworden ist, hat er den Giger in der Brücke gehabt, der hat sich wirklich rauswinden. Je länger das Kampf dauert, desto besser sieht Studemann aus, wobei der eigentlich immer gut wirkt, weil er technisch einfach beschlagen ist. Also von mir aus gesehen, Studemann im Moment der beste Schwinger.
Mir gefällt der Studemann extrem. Ich finde, das macht auch Spass zum Zuschauen. Ich finde aber, ein Giger in Bestform, da klopft es und tätscht es dann auch richtig. Und
Moment mal, wieso darfst du jetzt etwas sagen, während ich vorher nicht reden
durfte? Ja, ich meine, wir gehen schon über zu unseren Tipps. Aber ich kann auch nichts sagen, wenn du willst. Soll ich nichts sagen? Soll ich lieber nichts sagen?
Wir müssen also,
passieren. Kommen wir einigen von uns drauf. Jeder von uns hat je ein Thema bekommen. Und jetzt,
ja.
Also ich sage, ein Giger in Topform, jetzt auch noch mit dem Boost von Unspunnen von letztem Jahr, wo er einen weiteren Grossanlass für sich entschieden hat. Und nach dies nach scheint mir jetzt so ein bisschen das Problem hinter sich zu lassen, scheint mental, ich glaube am Schluss, führt am Giger, zumal wir noch in der Nordostschweiz sind, dort im Appenzell Weg dran vorbei. Apropos Nordostschweiz, St. Gallen spielt auch europäisch. Am Donnerstag der FC St. Gallen zuerst daheim gegen Trabzonspor. Letzte Saison die dritte Kraft in der türkischen Super League gewesen. Was können wir erwarten? Was tippen wir?
St. Gallen hat das letzte dreimal gewonnen in der Super League. Eigentlich souveräne Auftritt. Darunter ein 4-0 gegen IB. Kann man das übersetzen auf eine internationale Begegnung gegen Trabzonspor, dann auf allen Gegner, die einem entgegenkommen können. Trabzonspor hat bis jetzt ein Spiel gemacht in der Super League.
Unentschieden.
0-0. Brotloses 0-0. Ob das irgendetwas, ist das ein Indikator, was da passiert? Kann ich sagen, St. Gallen gewinnt das Heimspiel 2-1.
2-1. St. Gallen, ich finde es noch schwierig. Die haben letzte Woche den schwierigen Match in Breslau gehabt, wo es wüst zu und her gegangen ist, inklusive rassistischer Gesänge gegen St. Gallen Spieler. Oder rassistischer Ausfall. Man spielt jetzt im Moment ein, drei Tage, das ist anspruchsvoll. Trabzonspor, wenn man so die Kaderliste durchgeht, mindestens von den Namen her ist das eine gute Mannschaft. Gleichzeitig sind die noch nicht im Rhythmus. Ich schwanke so ein bisschen. Ich sage, es gibt ein 1-1 daheim und dann wird es auswärts ganz heiß, wo dann ein Penalty-Schiessen droht. Und sich hoffentlich der Lawrence Atizigi noch sozusagen nachträglich an diesen polnischen Schwachmaten rächen. Irgendwie so. Und damit sind wir am Ende. Es haben alle alles gesagt. Man hoffe, niemand hat etwas gesagt, was er nicht hätte dürfen sagen, sodass das Institut für geistiges Eigentum noch eingreifen muss und sagen, nein, das ist nicht deine Idee gewesen, sondern die von jemand anderem, womit das Wort Kombination Institut für geistiges Eigentum noch ein letztes Mal verwendet worden wäre. Wir danken fürs Zuhören.
Gern geschehen.
Auf Wiederhören.
Ade.
Bis nächstes Mal.
Pro und Konter.